Da haben wir jetzt weiter in der Vorlesung. Ich sammle das mal ein. Wir haben letztes Mal angefangen, über den Ring Z-Wurzel 3 zu sprechen. Das ist der Ring aller reellen Zahlen der Form a plus b Wurzel 3, wobei a und b nicht Zahlen sind. Wir haben uns Rechenregeln angeguckt. Wir haben uns eine Abbildung angeguckt, aus der später eine euklidische Normfunktion wurde. Wir haben also gesehen, unser schöner Ring ist euklidisch. Und das war's. Dann hatte ich angekündigt, es kommt noch mehr. Machen wir jetzt und dann kommt der nächste Ring. Und den nächsten Ring werde ich dann auch noch ein bisschen mehr motivieren, damit wir sehen, dass wir jetzt nicht einfach nur einen Zoo von Ringen kennenlernen, sondern dass dahinter tatsächlich was steckt. Wir werden die später in der Vorlesung brauchen. Und bei dem nächsten Ring kann ich, denke ich, auch noch ein bisschen, ist die Motivation vielleicht noch ein bisschen aufregender als bei dem hier. Soweit. Sind da irgendwelche Fragen hängen geblieben letztes Mal bei den ganzen Rechnungen, die wir gemacht haben? Irgendwas, was wir noch besprechen sollten, bevor wir weitermachen? Ich sehe nichts. Dann mache ich jetzt noch ein, zwei Bemerkungen. Rückblick in die Algebra-Vorlesung. Alle euklidischen Ringe sind Hauptidealsumme. Wir wissen also jetzt, wie die Ideale dieses Rings aussehen. Und alle Hauptidealringe sind faktoriell. Wir wissen also, dass es in R Zerlegungen gibt von Elementen, die nicht null sind, in Einheiten und Irreduzible. Da könnte man jetzt sagen, schade, wir kennen gar nicht alle Einheiten, schade, wir kennen gar nicht alle irreduzible Elemente. Aber wenn wir mit sowas argumentieren wollen wie Teilerfremdheit oder wenn wir GGTs brauchen oder wenn wir irgendwelche Umformungen machen wollen, so im Sinne von Modularrechnung, Teilbarkeit, dann wissen wir, dass es ein faktorieller Ring ist und dass da die Argumentation genauso einfach geht wie in so Ringen wie Z oder ZI. Und das ist einer der Gründe, warum wir zeigen, dass das ein euklidischer Ring ist. Wir werden im nächsten Resultat modulo irgendwas rechnen und dann werden wir uns darüber freuen, dass wir einfach alle Rechenregeln, die wir dafür kennen, anwenden können. Wir müssen nicht darüber nachdenken, ob da irgendwas komplizierter wird, weil wir vielleicht gar keine GGTs haben oder so. Und damit komme ich zu Lennart Salah. Habe ich eigentlich aufs... Ja, ich habe aufs Knöpfchen gedrückt. Lennart Salah sieht ein bisschen aus wie der kleine Satz von Fermat. Was war dann mal? Der kleine Satz von Fermat war so, dass wir eine ganze Zahl haben und eine Primzahl. Und die Hauptaussage, die immer gilt, ist dann die, die ganze Zahl a hoch p ist kongruent zu a mod p. Das ist in der nutshell der kleine Satz von Fermat in der allgemeinen Form, die immer gilt. Und das lasse ich hier mal so in einem Erinnerungskästchen stehen, weil das, was wir in dem Lemma machen, nämlich so ähnlich aussieht. Dazu brauchen wir zuerst ein Element aus unserem Ring R. Das hat also die Form a plus b mod zu 3. Und dann brauchen wir eine Primzahl p. Und damit meine ich wirklich einfach nur eine handelsübliche Primzahl. Und die soll mindestens 5 sein. Und wir sehen später, wie das eingeht. Und falls wir die anderen Fälle mal irgendwann brauchen, dann müssen wir da halt zu Fuß drüber nachdenken. Dann gilt Folgendes. Na, die Ähnlichkeit zum kleinen Satz von Fermat ist, dass ich gerne folgenden Ausdruck bestimmen möchte. A plus b Wurzel 3 hoch p. Und ich rechne mit reellen Zahlen. Das heißt, hoch p ist definiert. Ich multipliziere einfach dieses Ding p mal mit sich selber. So, da weiß ich, was das ist. Das kann ich ausrechnen, im Sinne von explizit ausrechnen. Möchte ich aber gar nicht. Ich möchte wissen, wozu das kongruent ist, modulo p. Das heißt, hier kommt jetzt ein Ist-Kongruent zu. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die werden irgendwann enden. Und dann schreibe ich hin, worauf die Kongruenz sich bezieht, nämlich auf p. Und das ist die Verwandtschaft zum kleinen Satz von Fermat. Ich werde sagen, wozu das, was hier vorne steht, kongruent ist und p. Und es wird zwei Möglichkeiten geben. Die eine Möglichkeit ist, dass es die Zahl selbst ist.
dass es die Zahl fast selbst ist, statt plus b und was wieder minus b ist. Und nein, es ist nicht das komplex Konjugierte. Das sind reelle Zahlen, die verändern sich bei komplexer Konjugation nicht. Was wir machen, sieht so ähnlich aus, aber es ist keine komplexe Konjugation. Der erste Fall tritt genau dann ein, wenn die Primzahl p irgendwann zu 1 oder zu minus 1 ist, mod 12. Der zweite Fall tritt ein, genau dann, wenn die Primzahl kongruent ist zu 5 oder zu minus 5, mod 12. Und bevor wir das beweisen, möchte ich, glaube ich, hier schon eine Kommentarbox aufmachen und mal kurz überlegen, warum da nur so wenige Fälle stehen. Denn man kann doch zu noch viel mehr Sachen kongruent sein, wo du bist. Da würde ich gerne mal kurz drüber sprechen. Wozu kann ich kongruent sein, wo nur 12?
Ich bin jetzt erstmal einfach nur so eine kleine Zahl. Es gibt noch keine Einschränkungen. Die kommt später. Wozu kann ich kongruent sein? Fangen wir mal da hinten an, ne?
Naja, also eigentlich von 0 bis 11 wäre sozusagen eigentlich alles möglich.
Genau, ich kann mich entscheiden, 0 bis 11, 1 bis 12. Ich kann auch mit negativen Zahlen anfangen. Sie haben jetzt gesagt 0 bis 11, das kaufe ich, nehme ich. So. Und jetzt sortieren wir mal, wo überall unsere kleine Primzahl landen könnte. Hier ist eine Primzahl. Kann es sein, dass die Primzahl kongruent zu 0 ist mod 12? Was würde das bedeuten?
Also, dann ist ja ein Vielfaches von 12.
Ja, geht das?
Nein.
Nö. Das ist eine Primzahl. Das heißt, die 0 ist raus. Okay.
Ich sehe hier so ein fettes Grün. Die Frage ist, ob das gut pigmentiert ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich nehme mal das. Oh, das ist toll. Das ist krass. Das sieht sehr, sehr krass pigmentiert aus.
Ich mache jetzt einen orangen Unterstrich unter die Primzahlen oder die Reste, die für unsere Primzahlen überhaupt möglich sind. Das heißt, die anderen, die lasse ich einfach unkommentiert. Ich lasse jetzt die 0 unkommentiert, denn wir haben gerade festgestellt, wenn p dazu kongruent wäre, dann wäre p ein p-faches von 12 und das geht nicht bei p eine Primzahl. Also ist die 0 raus. Was ist mit der 1? Kennen wir Primzahlen, die kongruent zu 1 sind mod 12?
Na, zum Beispiel 13.
Zum Beispiel 13. Also, oh ja, das ist sehr befriedigend. Oh, das ist ein schönes. Beim Abwischen macht das keinen Spaß, aber beim Machen schon. 2.
Also theoretisch die 2, aber jetzt sehr kleiner gleich bin.
Genau. Es könnte die 2 selbst sein, aber unsere Voraussetzung, p größer gleich 5, lässt das nicht zu. Was ist mit der 3? Kann unsere Primzahl kongruent zu 3 sein mit 12? Ja, sagen Sie ruhig, Sie haben schon halt die Hand oben.
Nee.
Welche Primzahl erfüllt das? Es gibt nur eine. Ich frage, ob das sein kann. Welche Primzahl ist kongruent zu 3 mal 12? Die 3. Aber 3 ist raus, wenn p ist ja größer gleich 5. Also ist das auch weg. Schade. 2 und 3 sind raus. Was ist mit 4?
Also wieso ist 3 die einzige?
Wenn etwas kongruent zu 3 ist mit 12, dann ist es durch 3 teilbar. Das heißt,
ja, okay.
3 selber ist dann. Genau. Ja, aber berechtigt fahren wir erstmal, wenn wir schon so ausführlich sprechen. Was ist mit 4? Was ist mit allen anderen geraden Zahlen, die wir hier sehen? Ja.
Da fallen ja auch raus, weil sie ja dann. Der Vielfaches von 2 sind quasi. Also
nicht ganz.
Gerade.
Der Rest dann teilen durch 12 ist ein Vielfaches von 2. Also gerade, also muss die Zahl selber auch gerade sein.
Ja.
So kann man argumentieren. Genau. Also Sie waren auf der richtigen Spur. Und wenn ich gerade bin und nicht 2, dann kann ich keine Primzahl sein. Okay, also sind die leider alle raus. Gut, das macht uns die Arbeit leichter. 2, 3, 4 sind raus. Was ist mit 5? Kennen wir Primzahlen? Die kongruent zu 5 sind und 12. Ja, zum Beispiel 5 ist erlaubt. Das ist die kleinste, die da rumläuft. Das heißt, die 5 bleibt stehen. Moment, das ist nicht so schön wie gerade. So, 6 war gerade schon raus. Was ist mit 7? Ja. 8 ist raus. Was mit 9? Die Luft wird schon dünn, ne? Wir merken es. Was mit 9?
Ja. 9 ist wieder durch 3 teilbar.
Ja.
Das heißt, wenn der Rest kongruent mit 12 durch 3 teilbar ist, dann ist auch die ursprüngliche Zahl durch 3 teilbar.
Genau, aber sie ist nicht 3 und wenn sie 3 wäre, wäre sie raus, also es ist keine Primzahl. Das heißt, die 9 ist auch blöd gegangen. 10 sowieso, was ist mit 11? Na? Achso, das war der Daumen. Ja. Genau, ja, ich reagiere, glaube ich, wenn ich sie erkenne. 11 geht, ich kann ja 11 selber nehmen. Das heißt, hier gibt es offensichtlich ein Beispiel. Und was wir jetzt gelernt haben, ist, dass wir da oben tatsächlich gar nicht alle Reste Modulo 12 betrachten müssen, wegen unserer Voraussetzung, dass P eine Primzahl ist, um mindestens 5. Das heißt, die 4 Fälle, bei denen wir gesehen haben, dass die auftreten können, die stehen da oben alle. In jedem Fall steht da irgendwas. Das heißt, im Beweis müssen wir jetzt auch wirklich nur diese Fälle angucken. Und das, was wir uns in der kleinen Box, die sogar viel zu groß ist, überlegt haben, das werde ich dann gleich im Beweis so mit 1-2 Sätzen kommentieren. Das war quasi unsere Vorarbeit. Oh, vielleicht brauchen wir noch eine Box. Mal gucken, ob Sie sich erinnern oder ob uns das mal überlegt. Da P eine Primzahl ist und die Größe der 5 muss P zu einer der Zahlen 1 minus 1, was dasselbe ist wie 11 Modulo 12. Was dasselbe ist wie 7 Modulo 12, kongruent sein Mod 12. Das ist die Vorbemerkung dazu, dass die 4 Fälle, die da stehen, wirklich reichen. Und jetzt möchte ich so tun, als würde ich den Ausdruck, der da vorne steht, wirklich ausrechnen. Mal angenommen, wir würden das ernst meinen, würden das wirklich ausrechnen. Wie würden wir es machen? 2 Wörter. Also jedenfalls aus meiner Schulbildung. 2 Wörter.
Binomischer Leersatz.
Binomischer Leersatz, genau. Ich benutze den Rest dieses Fensters. Wie sieht der aus? Wenn ich hier wirklich nur stumpf den binomischen Leersatz drauf werfe, kommt das in Summe raus, was muss ich machen? Ich schreibe mal BL, wie binomischer Leersatz. Okay, das mache ich. Schulwissen, Schulwissen, Schulwissen. Da erwarte ich, dass alle bis nachts um 2, wenn ich sie wegwerfen, sagen können. Ja.
Summe von I gleich 0 bis P.
Ja.
P über I,
genau.
Und dann A hoch P mal B Wurzel 3 hoch P minus hoch I.
I? Je nachdem, wie man es macht. Ne? Ich fange normalerweise sogar hier vorne mit P minus I an. Stimmt das? Ja, ich fange mal so an. Vorne habe ich den Mondexponenten.
Dann steht hinten P Wurzel 3 hoch I.
Genau. So sieht es aus. Und über diese Koeffizienten hier, über diese Binomialkoeffizienten, über die möchte ich jetzt sprechen. Denn ich rechne das natürlich nicht wirklich aus, ich bin ja nicht wahnsinnig, ich rechne das aus Modulo P. Mit dem binomischen Leersatz ist, das schreibe ich jetzt einmal ab, weil das im Beweis hier ist, nur ein Fenster. A plus B plus 3. Von 0 bis p über die Binomialkoeffizienten p über i mal erster Summand, also a hoch p minus i, mal zweiter Summand, also b Wurzel 3 hoch i. Und jetzt beachten wir etwas. Fragen Sie mal was? Zurück zum Fenster. noch nicht gesehen, wozu Binomialkoeffizienten bei den oben der Primzahl steht, kongruent sind Modulo der gleichen Primzahl. Wer kennt diese Argumentation nicht? Okay, dann melden Sie ein paar mutige Menschen. Dann gucken wir uns aber was anderes an. Okay, hier ist dann nichts anderes als E-Fakultät geteilt durch I-Fakultät mal E-Fakultät. Oder? Stimmt es erstmal? Richtig gemacht? Heißt also, wenn wir dieses P-I-Fakultät, was wir ja hier oben sehen, als Faktor wegkürzen, dass dann da sowas übrig bleibt wie P mal bis wohin? Bis wohin bleibt es jetzt da oben übrig, wenn ich diesen Term hier unten rauskürze? Was ist der letzte Faktor? Ja?
I.
Hier oben? Warum?
Na, weil ab I. I plus 1. Ne, doch I, oder? Weiß nicht, aber P minus I ist, geht doch von 1 bis halt P minus I.
Genau, das heißt, der nächste Faktor, der hier steht, ist dann P minus I plus 1.
Achso, ja. Oh,
ja. Cool, dass wir geredet haben. Rechte in der Öffentlichkeit. Ich mache das ständig. Es ist furchtbar entlösend, man macht Fehler. Danke fürs Fehler machen. Unten haben wir das jetzt gerade weggekürzt, erfolgreich. Deswegen bleibt das noch übrig. Und ich behaupte, dass das fast immer durch P teilbar ist, was da jetzt übrig geblieben ist auf der rechten Seite. Insbesondere, wir wollen ja Modulo P rechnen, verschwindet von der Formel aus dem binomischen Lehrsatz fast alles. Modulo P. Und deswegen traue ich mich auch, das auszurechnen. Also, was passiert hier? Begründen Sie mir mal, warum das durch P teilbar ist. Beziehungsweise in welchen Ausnahmen es nicht teilbar ist.
Ja. Wir wissen, dass I kleiner ist als P, also in den meisten Fällen. Und in dem Fall ist ja I Fakultät nicht durch P teilbar, weil keine Primzahl ist.
Richtig. Wenn I in diesem Mittelbereich liegt, also sagen wir mal, es ist nicht 0 und es ist auch nicht P, sondern es landet so dazwischen, dann steht hier unten etwas, was P, also was nicht durch P teilbar ist, denn P ist eine Primzahl, die einzigen natürlichen Teiler sind 1 und P. Das hier unten kann 1 sein, aber es kann nicht P sein, in den Fällen, die ich gerade beschrieben habe. So, was ist in den beiden Ausnahmefällen? Das, was hier steht, das ist durch P teilbar, haben wir gerade begründet und wir brauchen, dass P eine Primzahl ist. Was ist das falsch? Außer wenn, jetzt ist es nochmal interessant, in welchen Fällen wissen wir es nicht? Oder ist es überhaupt falsch?
Mhm. In einem Fall I gleich P ist es falsch und in dem Fall I gleich 0.
Gucken wir mal, was ist los, wenn I gleich 0 ist? Dann steht hier unten 1, das ist in Ordnung, aber oben ziehen wir gar nichts ab. Ne? Also dann steht da halt P, P geteilt durch 1. Das ist dann, ja, das ist sogar auch durch P teilbar. Was ist, wenn I gleich P ist? Ja, dann haben wir hier unten P-Fakultät. Steht, oder wir können anders argumentieren. Ha, ich möchte mit der kombinatorischen Interpretation argumentieren. Es gibt nur genau eine Möglichkeit, aus einer Menge mit P-Elementen nichts auszuwählen. Genauso wie es nur eine Möglichkeit gibt, aus einer Menge mit P-Elementen alles auszuwählen. Das heißt, dieser Binomialkoeffizient ist 1. Genau, denn einmal hat man hier oben ein leeres Produkt stehen und unten 1, dann kommt 1 raus. Das P überlebt ja gar nicht. Oder man teilt P mit P, dann kommt 1 raus. Und deswegen, genau, deswegen passt die Formel zur geometrischen bzw. zur kombinatorischen Interpretation. In diesen Fällen, I gleich 0 und I gleich P, da ist der Koeffizient 1, insbesondere ist er dann nicht durch P teilbar, in allen anderen Fällen schon. Und nach dieser Zwischenbemerkung, und ich mache das in der Algebra, ich mache das normalerweise als Übungsaufgabe oder als Beispiel oder so. Deswegen dachte ich, das ist eine Wiederholung, aber wenn Sie das noch nicht gesehen haben, dann wurde es höchste Zeit. Das muss man natürlich gesehen haben. Wir beachten, dass im Fall, wo I aus Omega 1 bis P minus 1 kommt, der Binomialkoeffizient P über I durch P teilbar ist. noch hinschreiben, was ich gerade noch ergänzt habe, was mit den anderen beiden Fällen ist. Und weiter sehen wir P über 0 gleich P über P gleich 1. Und wenn wir jetzt also das, was da oben steht, modulo P ausrechnen und nur hinschreiben, was auch wirklich noch übrig bleibt, dann kommt Folgendes raus. Plus b die Wurzel 3 in Klammern von p ist kongruent zu modulo p. Ich gucke mir die Summe an. In der Mitte fällt modulo p alles weg, kann ich komplett ignorieren. Was ist der erste Term, der interessant ist? Naja, das ist offensichtlich der Fall i gleich 0. Da habe ich nämlich ein p über 0 da stehen, also 1. Und wir gucken weiter, was passiert. A hoch p minus i, i ist 0, also steht da a hoch p. Und dann steht da noch mal b Wurzel 3 hoch 0. Schreibe ich mal hin. Nur der Vollständigkeit halber, wir wissen ja, was da rauskommt. Plus, letzter Term, das ist der, wo p, wo i gleich p ist. Das heißt, da sind wir in diesem Fall, der Koeffizient vorne ist wieder 1. A hoch p minus i wird zu a hoch 0. Und ich schreibe jetzt nur so sorgfältig hin, damit wir beim Rechnen keinen Fehler machen. Am Ende haben wir b Wurzel 3 hoch i, i ist p in diesem Fall, also b Wurzel 3 hoch p. Und das kann ich jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, indem ich die ganzen Einsen weglasse. Dann steht da vorne einmal a hoch p. Der Rest ist weg. Hier ist auch ganz viel 1 und es bleibt übrig b mal Wurzel 3 hoch p. Und das möchte ich gerne umschreiben, denn wir arbeiten ja hier im Körper der reellen Zahlen. Da haben wir das Kommutativgesetz für die Multiplikation und dementsprechend ist b Wurzel 3 hoch p dasselbe wie b hoch p mal Wurzel 3 hoch p. Wir dürfen ja tatsächlich so rechnen wie in der Schule. Nicht so besonders, wie ich dann sage, nein, Vorsicht, wir haben kein Kommutativgesetz. Also auch p plus b hoch p mal Wurzel 3 hoch p und diese ganze Kongruenz hat p. Jetzt haben wir sehr erfolgreich berechnet und ich möchte gleich noch ein bisschen weitermachen. Da drüben steht es noch, für ganze Zahlen gilt, dass die p-te Potenz Kongruenz zu der Zahl selber ist modulo p. Aber hier sind ganze Zahlen, für die kann ich das doch hier wunderschön einsetzen. Machen wir das Pünktchen weg, schreiben stattdessen der Gleiche. Und zwar mit dem kleinen, mit dem kleinen Satz von Fermat, den ich jetzt so abkürze. Und dann steht da a plus b. Wurzel 3 hoch p. Dieses Wurzel 3 hoch p müssen wir noch verarzten. Das haben wir gerade noch nicht. Aber es kommt als nächstes. Ist diese Rechnung erstmal okay? Binomischer Leersatz. Modulo p fällt ganz viel weg. Wir vereinfachen ein bisschen. Und jetzt kommt noch ein bisschen Spaß und Wurzeln. Hier ist ja oben gerade. Das heißt, es gibt so eine Zahl einen davor, die gerade ist. Und wenn wir nur die betrachten, dann sehen wir, dass da irgendwie Potenz von 3 übrig bleibt. Aber dann haben wir auf jeden Fall noch am Ende einmal mal Wurzel 3 von dem einen, der noch übrig war. Und um das irgendwie schön hinschreiben zu können, möchte ich jetzt p minus 1 halbe einen Namen geben. Wir setzen klein k als p minus 1 halbe und stellen kurz fest, p ist eine Primzahl, die mindestens 5 ist, also ist p ungerade und deswegen ist p minus 1 halber auf jeden Fall eine natürliche Zahl. Und die Begründung hier in der Klammer, dass es eine natürliche Zahl ist, weil p größer gleich 5 ist, die ist unvollständig, da brauche ich auch, dass p eine Primzahl ist, denn nicht alle Zahlen mindestens 5 sind ungerade, aber in der Voraussetzung steht ja nichts mehr. Deswegen. Und wenn wir das benutzen, dann können wir den letzten Term umschreiben und noch ein bisschen weiter vereinfachen. Aber wir sind dann immer noch nicht fertig. Wir rechnen noch ein bisschen mehr. Denn jetzt möchte ich mich an die Euler-Identität für Legendre-Symbole erinnern.
Mit I.
Im Buch, ab Seite 88, glaube ich, ist dieses ganze Kongruenz, quadratische Reste-Zeug. Nee, das stimmt nicht. Ab Seite 95. Und da steht die Euler-Identität ziemlich am Anfang. Lemma 8,2. Und die funktioniert so. Ich lese das nur mal kurz vor. Wir haben eine ungerade Primzahl, haben wir.
Wir haben eine ganze Zahl, ja, haben wir auch gleich. Und dann gilt,
die ganze Zahl über p, also das Genre-Symbol, ist kongruent zu a hoch 1/2 p minus 1 modulo p. Das heißt, wir haben genau dieses 1/2 p minus 1, da bei der Euler-Identität. Und das werden wir benutzen, um das, was hier steht, zu verwandeln. Und plötzlich steht da ein Legendre-Symbol. Was ist der Plan? Was da los ist. Ich habe gerade gesagt, wo sie es mal finden.
Und dann kann ich nämlich weiter rumbasteln.
Wurzel 3, die P, der letzte Ausdruck, der hier noch steht, den ich noch umformen möchte, und die Klammer setze ich jetzt nur, damit man noch mal ganz deutlich sieht, dass ich dieses Ding nehme, hoch p. Das schreibe ich jetzt künstlich ein bisschen um. Ich schreibe es als Wurzel 3 mal 3 hoch k. K ist ja p minus 1 halb, das heißt, ich habe sozusagen Wurzel 3 hoch p minus 1 da stehen. Und das ist eine gerade Zahl, also kann ich stattdessen 3 hoch k schreiben. Und jetzt kommt die Euler-Identität, genau hier in diesem Gleichheitszeichen. Denn jetzt interpretiere ich dieses 3 hoch k als rechte Seite der Euler-Identität. Auf der linken Seite steht dann das passende Legendre-Symbol. Und dann wird aus der Gleichheit eine Kongruenz. Und dann steht da Wurzel 3 mal Legendre-Symbol. Mod p. Bei der Euler-Identität muss man immer ein bisschen gucken. Hier passt alles, weil p eine Primzahl ist, mindestens 5. Das heißt, es ist nicht 3, deswegen kann der Wert dieses Symbols ziemlich 0 sein. Das ist so das, was man beachten müsste, aber das hält. Jetzt muss ich gucken, ob mein ganzer Satz rausgekommen ist. Wir setzen das und benutzen die Euler-Identität. Ja, tun. Doch. So ergibt sich. Setzen wir mal alles zusammen ein. A plus B Wurzel 3 hoch P ist kongruent zu.
Jetzt muss ich einfach nur noch das ganze Zeug da hinschreiben.
Von da oben haben wir A plus B Wurzel 3 P. Schreibe ich nochmal deutlich mit den Klammern, damit man das sieht.
Das war alles modulo p, das kommt ganz ans Ende.
Jetzt setze ich hier für dieses Wurzel 3 hoch p ein, was das ist, modulo p. Also nehme ich am Ende dieses oder minus 1, weil p eine Primzahl ist, die mindestens 5 ist. Dementsprechend kann hier nur a plus b Wurzel 3 stehen oder a minus b Wurzel 3. Und es hängt nur davon ab, welchen Wert dieses Symbol annimmt. Das hängt, wie Ihnen eine Übungsaufgabe von Serie 1 zeigen wird, davon ab, wozu p kongruent ist, modulo 12. Das heißt, Einsatzübungsaufgabe kommen genau diese Klammer. Das ist ein bisschen Zauberei, oder? Eine der Gründe, warum ich Zahlentheorie mache. So, fertig mit Übungsaufgabe. Und jetzt wische ich ein bisschen. Das kleine Kapitel zeigt dann zu Ende.
Wenn Sie was fragen wollen, dann gerne jetzt. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die komplette Auflösung sehen, weil wir uns ja nächste Woche nicht sehen, sondern erst in 2 Wochen wieder nach Ostern. Aber dann gibt es die ganze Magie mit dem Genresymbol 3 über P und dann freuen wir uns nochmal. Okay, überlegen Sie, ob Sie noch Fragen haben, während ich wische.
Es kommt nämlich dann Kapitel 3, neuer Ring, neues Glück, noch mehr Rechenregeln, eine neue Normfunktion. Aber ich werde diesen Ring vorher ein bisschen motivieren. Es gibt ein Bild. Die Kobolde in meinem Kopf sagen, ich möchte ein Bild malen. Und es wird dann immer spät, dass sie das besser können als ich. Also die irgendwie so ganz cool Sachen am Einheitskreis zeichnen können. Kann ich nicht, aber ich gebe mir Mühe.
Was für Fragen haben Sie zu Kapitel 2?
Keine, dann kommt jetzt das Bild. Okay. Wir tun jetzt Folgendes. Das ist der Teil der komplexen Zahlen, den wir interessieren. Hier ist unser Einheitskreis. Sagen wir mal, da ist 1. Vielleicht. So. Die Konvention ist ja, dass man i nach oben malt und minus i nach unten. Und dann, das wird kein Kreis. Das wird ein Ei, passend zu Ostern. Ich gebe trotzdem ein bisschen Mühe. Naja, oh, oh. Ich habe sogar einen Tafelzirkel, aber der ist blöd, mit dem komme ich nicht klar. Und von Calvin und Hobbes können wir lernen, dass es immer alles passt, wenn man einfach nur diesen Drehpunkt macht. Warum male ich das? Warum male ich diese Einheit? Das ist dieses Einheitswurzel. Ich male das, weil ich zeigen möchte, wo gewisse Einheitswurzeln liegen. Und dann möchte ich kurz begründen, warum wir mit denen arbeiten können wollen. Und dann kommt der Ring. Die 1 ist das gleiche wie e hoch 2 Pi. Jetzt kann ich hier loslaufen und kann hier oben quasi hoch hinschreiben, 2 Pi halbe, 2 Pi Drittel, 2 Pi Fünftel, irgendwas Lustiges. Und dann laufe ich hier immer am Einheitskreis lang und muss halt gucken, wie viel von dem Winkel 2 Pi bin ich da abgelaufen. Und ich möchte anfangen mit 2 Pi Dritteln. Omega ist ab jetzt e hoch 2 Pi Drittel. Was mache ich also? Ich laufe hier los und ich laufe ein Drittel dieses Kreises ab. Dann lande ich so ungefähr da. Da ist Omega. Okay? Jetzt mache ich komplexe Konjugation. Komplexe Konjugation ist Spiegeln an der reellen Achse. Das heißt, dann bin ich hier unten. Das ist Omega-Sternchen. In anderen Worten kann man jetzt sehen, dass wir da einfach 2 Drittel abgelaufen sind. Also das Omega-Sternchen das gleiche wie e hoch 4 Pi Drittel. Oder in noch anderen Worten, das ist Omega Quadrat, denn offensichtlich kommt das raus, wenn man das kapiert. Ah, sehr schön. Ich habe das ein bisschen Baby meinen Einheitskreis gemacht. Gut, das kann ich auch noch. Warum machen wir das? Weil später in der Vorlesung Folgendes passiert. Später in der Vorlesung möchte ich mir per Maß großen letzten berühmten Satz angucken mit Ihnen für gewisse Exponenten. Ein interessanter Exponent, bei dem man noch ganz gut was machen kann, ist 3. Das heißt, wir werden uns diese Gleichung angucken. X hoch 3 plus Y hoch 3, Z hoch 3. Und wir wollen gucken, ob, beziehungsweise zeigen, dass es nicht möglich ist, dafür ganzzahlige Lösungen zu finden, die nicht langweilig sind. Also so, dass das nicht irgendwie alles 0 ist oder 1, 0 oder irgendwas Komisches. Ne? Interessante Lösungen dafür existieren nicht. Das werden wir zeigen. Das Problem ist, dass diese Gleichung, so wie sie da steht, für uns überhaupt nicht bearbeitbar ist. Da stehen diese Potenzen, da ist keine vernünftige binomische Formel drin, mit der man irgendwas Cooles machen kann. Das ist nicht besonders zugänglich. Wir werden eine Methode entwickeln in der Vorlesung, mit der wir diophantische Gleichungen untersuchen, indem wir Summen in Produkte umwandeln und dann hoffen, dass in dem Ring, in dem wir arbeiten, wir über Produkte irgendwas Cooles aussagen können. Zum Beispiel, wir haben Zerlegungen irreduzibel, wir kennen die irreduzibel, wir können da irgendwas machen. So. Diese Strategie wird sehr häufig sehr erfolgreich sein, Mit der Zeit wird sie ein bisschen komplizierter. Und eine der Krönungen wird das. Um aber überhaupt anfangen zu können mit dieser Strategie, dass man eine Summe als Produkt schreibt und dann irgendwelche Magie in einen coolen Ring macht, brauchen wir erstens eine Zerlegung als Produkt und zweitens einen coolen Ring, in dem das funktioniert. Und hier ist der Ring, der, den wir gleich besprechen, der Ring der Eisensteinzahlen. Mit Hilfe der Zahl Omega können wir die linke Seite in ein Produkt aus drei Faktoren zerlegen und können anfangen, Magie zu machen. Das ist die Motivation. Abgesehen davon, dass es ein cooler Ring ist, den man kennen sollte, aber abgesehen davon ist das die Motivation, diese Gleichung, und dass wir die untersuchen wollen, und zwar vollumfänglich. Wir wissen hinterher alles. Und ich schreibe die Zerlegung nicht hin. Es macht mehr Spaß, wenn Sie sie selber finden. Und wenn wir später das angucken, dann können Sie schon sagen, hey, ich habe mir die damals schon überlegt. Kapitel 3. Der Ring der Eisensteinzahlen. Wobei Z Omega genau das ist, was man denkt. Das sind alle komplexen Zahlen der Form A plus B Omega, wobei Omega diese schöne dritte Einheitswurzel ist, die wir uns gerade angeschaut haben, und auch diese ganze Zahlen. Und wenn ich Omega schreibe, meine ich immer diese dritte Einheitswurzel. Es gibt ja noch zwei andere, nämlich einmal das Quadrat und die Zahl 1 selber. Das sind die drei komplexen dritten Einheitswurzeln. Und zwei davon sind primitiv, nämlich Omega und Omega-Stern, beziehungsweise Omega-Quadrat. Das heißt, an vielen Stellen wären die austauschbar, aber ich muss mich halt entscheiden. Und ich entscheide mich, das alles bezogen auf Omega zu machen. Hier kommt also Notation für dieses ganze Kapitel. Das war Motivation. Also soll ich die Omega noch ordentlich einführen. Omega ist e hoch 2 Drittel, so wie gerade eingeführt. Das ist eine komplexe Zahl, wir wissen, wo die liegt. Und jetzt basteln wir einen Ring. Nämlich Z aktiviert Omega. Und das ist die Menge aller A plus B Omega. Wobei A und B Z sind, das seht ihr schon wieder. Ich lasse immer mal die Malpunkte weg. Und das ist eine Teilung der komplexen Zahlen. Gucken wir kurz drauf. Da liegt 1 drin. Wenn das also ein Teilring ist, dann ist es sofort im Entitätsbereich. Und ja, es ist ein Teilring. Bisschen interessant ist, was passiert, wenn man die beiden Leute multipliziert. Die Rechnung, die man dafür machen muss, die sehen wir sowieso gleich im nächsten Lemma. Ich werde also keine Rechnung explizit dafür hinschreiben, warum das ein Teilring funktioniert. So oder so ähnlich haben wir das jetzt schon oft genug gesehen. Und wenn Ihnen das ein inneres Knirschen macht und wir in irgendeiner Übung noch Zeit haben und Sie dann mal kurz sehen wollen, warum das wirklich ein Teilring ist, dann rechne ich Ihnen das natürlich mit großer Freude vor. Aber nicht jetzt. Das heißt, als kleine Bemerkung, nee, Moment, erst kommt eine Abbildung, weiter sei erst Notation, dann Bemerkung. N wird jetzt wieder so eine Abbildung, weil Sie sehen schon, ne, der Name N suggeriert, dass wir das später auf das Ding ohne Null einschränken und daraus eine euklidische Normfunktion machen. Ja, genau, machen wir. Aber erstmal kommt die Abbildung, die geht von R über N0. Für alle Elemente der Form A plus B Omega aus R sei B Omega abgebildet mit N definiert als, und ich schreibe das jetzt hin, und es ist erstmal noch nicht klar, warum man da wirklich in N0 landet, aber wir sehen gleich, dass es so ist. A Quadrat minus AB plus B Quadrat. Wir behalten Stern als Notation für die komplexe Konjugation. Und ich mache noch eine kleine Bemerkung. Ich schreibe mal kleine Rechnungen zeigen. Und die meisten davon mache ich irgendwann und dann sage ich nochmal was, aber vielleicht mache ich nicht jede einzelne. Kleine Rechnung. Berechnungen zeigen, dass R ein Teilring von C ist. Ein Teilring von C ist. Mit 1. 1 liegt da offensichtlich drin, deswegen ist es sogar ein Integritätsbereich. Das wird irgendwann später wichtig, weil man als Zutat zu einem euklidischen Ring ja erstmal braucht, dass es ein Integritätsbereich ist. Und dass die Abbildung n wirklich nicht nur nach z, ich meine, z ist offensichtlich, aber sogar wirklich nach n0 abbildet. So. Das Thema ist also so ein bisschen Rechnen mit interessanten, komplexen Zahlen. Und das machen wir jetzt eine Weile. Ich versuche mich zu erinnern, wir haben ja gerade in dem Ring Z Wurzel 3 sozusagen eine Version vom kleinen Satz von Fermat bewiesen. Das geht auch noch in anderen Ringen, ZI, in dem hier bestimmt auch. Ich bin gerade nicht sicher, ob wir das machen, vielleicht brauchen wir das irgendwann später, aber ich glaube, jetzt erstmal machen wir es nicht. Was wir aber machen in diesem Kapitel ist, rumrechnen, um ein Gefühl für diese Zahlen zu kriegen und gewisse Beziehungen, Rechenbeziehungen, die uns das dann später leichter machen zu argumentieren. Wir werden zeigen, dass der Ring euklidisch ist und auch so, wie man denkt, mit der Einschränkung dieser Abbildung n. Wir werden sehen, was komplexe Konjugation macht. Jetzt ist es interessant, denn jetzt haben wir hier wirklich auch nicht reelle Zahlen, das heißt, da passieren interessante Dinge. Und was wir auch machen, das haben wir dann vorher nicht gemacht, wir klassifizieren die irreduzible Elemente. Und die Einheiten. Es gibt nämlich nur endlich viele Einheiten, die kann man ja anschreiben. Und vielleicht freuen sich jetzt einige, weil sie es mit mir in der Algebra gemacht haben für ZI. Das macht ja besonders viel Spaß, in ZI zu klassifizieren, was sind die Einheiten und was sind die irreduzible Elemente und warum nicht aus. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich sie frage, ob sie das noch wissen und wo wir das dann wiederholen. Und mit diesem Ring können wir es auch machen. Den studieren wir also deutlich genauer und deutlich algebraischer als den anderen Ring. Fangen wir an, ein bisschen zu rechnen. Das Lemma passt da, glaube ich, hin. Wenn ich klein schreibe, Sie müssen sich nur beschweren, wenn ich zu klein schreibe. Aber ich traue mir zu, das Lemma da hinzuschreiben. Dann wische ich erst einmal. Notation haben wir. Jetzt brauche ich nur noch eine Zahl Alpha. So, und die soll Koeffizienten a und b haben. Und dann kommen jetzt, oh, das ist aber sehr verwegen, das sind 6 Aussagen, a, b, c, d, e. Probier's mal. Und hier müssen Sie sich beschweren, bitte, wenn es zu klein ist oder sonst irgendwie zu undeutlich, da meine ich vor allem die Leute, die hinten sitzen. Okay. Omega Quadrat plus Omega plus 1. Erste niedliche kleine Rechenregel, zweite niedliche kleine Rechenregel, Omega Stern ist das gleiche wie Omega Quadrat, haben wir uns an der Zeichnung schon klar gemacht. Und das ist Sinus 1, Sinus Omega, alles nicht so spannend. Aber was vielleicht noch interessant sein könnte, ist eine Darstellung von Omega, die nicht diese Schreibweise hat, E oder irgendwas, sondern so eine handelsübliche Schreibweise mit realem Imaginärteil. Also machen wir es noch. Omega ist minus 1,5 plus 1,5 Wurzel 3 i. Nur für den Fall, dass wir es mal brauchen. C. Wenn ich ein Element a plus b Omega, also unser Alpha, ja, kann ich auch so hinschreiben, komplex konjugiere, dann kommt nicht das Ding raus, wo man einfach vor dem Teil mit Omega das Vorzeichen ändert. Nein, 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 ist ein bisschen interessanter. Alpha Stern ist A minus B minus B Omega. Das ist ein, da passiert ein Fehler, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es da explizit steht. Und jetzt sehen wir eine Beziehung zwischen komplexer Konjugation und dieser Abbildung N, die wir definiert haben. Das Es kommt hoffentlich auch nicht als Überraschung, dass sowas passiert. N von Alpha ist nämlich dann Alpha mal Alpha
Stern und das ist auch der Grund, warum das nicht negativ wird. Teil D, auch wieder überhaupt nicht überraschend, hoffe ich. Die Abbildung N verträgt sich mit der Multiplikation. Für alle Wetter aus R ist N von Alpha mal Beta, das heißt wie N von Alpha mal N von Beta. Haben wir schon gesehen, folgt natürlich aus der Eigenschaft in C, dass man N so schreiben kann, als Produkt mit den Komplexkonjugierten. E. Die Einheiten sind genau die Elemente, die unter N den Wert 1 annehmen. Auch das ist keine große Überraschung. Aber diesmal können wir wirklich explizit hinschreiben, welche es sind. Das ist ganz cool, es sind keine Rechnung und quadratische Ergänzung. Und wir können die 6 Leutchen wirklich hinschreiben. Die Einheiten von R sind genau die Elemente mit Bild 1 unter N. Ich sage dazu später häufig Norm 1. Und das sind genau die folgenden 6 Zahlen. 1, minus 1, Omega, minus Omega, 1 plus Omega und minus 1, minus Omega. Man muss sich im Prinzip nur 3 merken und dann sind es noch die additiven Versen dazu, man ist fertig. Und Aussage F. Das ist ein Kriterium für Irreduzibilität, was auch hoffentlich nicht überraschend kommt, weil Sie das Kriterium I schon kennen, für die ganzen deutschen Zahlen. Da war das so, da hatten wir auch so eine Normfunktion, die sah so ähnlich aus wie das hier, dieses N. Und da haben wir uns überlegt, dass wenn der Wert, der dabei rauskommt, eine Primzahl ist, dass dann das ursprüngliche Element von ZI irreduzibel war. Und genau das kann man hier auch zeigen. Falls N von Alpha eine Primzahl ist, ich hoffe, es ist lesbar. Ich wische jetzt mal, dann gucke ich, ob es da irgendwo noch Fragen gibt. Zu den Aussagen, die im Lemma stehen. Na, wie sieht's aus? Irgendwelche Fragen? Ja.
Zu den Testen, ist das eine Äquivalenz für eine Implikation? Also,
wenn eine Übungsaufgabe? Ja. Serie 2. Teil F beweisen Sie und ich stelle die Frage, ob das ein genauer Anwend ist. Viel Spaß. Ja, insofern danke. Offensichtlich eine wertvolle Frage. Noch andere? Dann rechnen wir los. Okay. Da will ich zeigen, dass irgendwas Null ist. Und hier ist mein Rechentrick. Ich zeige, dass das Produkt, also ich zeige sozusagen, dass Omega Nullstelle eines Polynoms sein muss, indem ich die Nullteilerfreiheit von C benutze. Denn wir wissen, also die Idee ist quasi, ein Polynom zu benutzen, auch wenn ich das nicht genauso hinschreibe. Wir wissen noch Folgendes. Omega hoch 3 ist, da hinten steht es noch, e hoch 2 pi i Drittel hoch 3, das heißt, daraus wird einfach e hoch 2 pi i. Und das ist 1, das steht da praktischerweise auch noch. Omega hoch 3 ist also 1. Oder in anderen Worten, Omega ist Nullstelle des Polynoms x hoch 3 minus 1 im Körper der komplexen Zahlen.
Und dieses Polynom hat da höchstens drei Nullstellen. Wie wir sehen werden, sind es sogar genau drei paarweise verschiedene, nämlich unsere drei schönen Einheitswurzeln, die wir schon eingemalt haben. Und jetzt schreibe ich es so hin, dass die Gleichung da oben sofort rauskommt. Ich kann also 0 schreiben als Omega hoch 3 minus 1, offensichtlich, denn Omega 3 ist ja 1, also habe ich da nur zwei Einsen unterschiedlich hingeschrieben. Und jetzt klammere ich hier einmal aus. Ja. Prüfen wir mal kurz nach, ob das stimmt. Omega mal Omega Quadrat ergibt dieses Omega Quadrat. Und dann haben wir minus Omega Quadrat, dann plus Omega Quadrat, das fällt also weg. Dann minus Omega, dann plus Omega, fällt auch weg. Und am Ende noch eine minus 1. Und das ist das Letzte, was noch stehen bleibt. Naja, dieses Omega ist offensichtlich nicht 1. Also kann der vordere Teil, dieser vordere Faktor, nicht 0 werden. Aber das Produkt ist 0, das passiert im Körper der komplexen Zahlen. Also muss dann der zweite Faktor 0 sein. Da schreibe ich jetzt nochmal dahin, weil es ganz explizit ist, wir arbeiten an einem Körper, im Körper C, und der ist Nullteiler. B folgt daraus, oder? Das Einzige, was wir, glaube ich, ausrechnen müssen, ist dieses Letzte da mit dem realen Imaginärteil. Folgt fast alles, schreibe ich mal. Und dann rechnen wir noch. Und ich mache das jetzt wirklich. Rechnen wir doch mal aus, ob das, was da steht auf der rechten Seite, minus 1/2 plus 1/2 Wurzel 3i, ob, also da rechnen wir jetzt das Quadrat und die dritte Potenz aus. Und dann sehen wir, die dritte Potenz ergibt 1, aber die zweite noch nicht. Und dann gucken wir, wo das in der komplexen Zahlenebene liegt. Und dann sehen wir, es ist das Richtige. Also die Nullstelle von x hoch 3 minus 1, die nicht 1 ist und im oberen Teil liegt, also mit positivem Imaginärteil. Und die andere, das Quadrat, ist dann die andere Nullstelle. Das heißt, so können wir zuordnen, dass wirklich das Omega ist und nicht Omega Quadrat. Okay, kleine Rechnung. Minus 1/2 plus 1/2 Wurzel 3 i zum Quadrat ist mit der entsprechenden binomischen Formel 1/4 plus 2 mal das mal das, also minus 1/2 Wurzel 3 i. Das andere 1/2 geht mit der 2 weg. Plus 1/4 mal 3 mal Quadrat. Setze ich in Klammern, weil es dann gleich eine minus 1 wird, die ich rausziehe. Also bleibt da übrig. Ist das richtig? Ach ja, genau. Hier kommt ja dann ein Minus hin. Dann habe ich also 1/4 minus 3/4 insgesamt. Also minus 1/2 minus 1/2 Wurzel 3i. Das heißt, da finde ich genau das komplex konjugierte von dem ersten. Und jetzt muss ich nur noch sehen, dass hoch 3 1 rauskommt und dann weiß ich, was das Omega macht. So ursprünglich. Also da drückt das auch noch aus. Minus 1/2 plus 1/2 plus 3i hoch 3 ist, naja, offensichtlich das Ding selber mal das komplex konjugierte. Denn das Ding hoch 3 ist ja das Ding selber mal das Ding zum Quadrat. Also kann ich die Rechnung vereinfachen und benutzen, wie man eine komplexe Zahl mit ihrem Komplexkonjugierten multipliziert. Das ist ja einfach nur die dritte binomische Formel. Super, machen wir das. Minus 1/2 plus 1/2 Wurzel 3i mal das Komplexkonjugierte minus 1/2 minus 1/2 Wurzel 3i gleich dritte binomische Formel. Das erste Ding zum Quadrat, also 1/4. Minus das zweite Ding zum Quadrat, aber durch das i-Quadrat entsteht ja noch ein minus 1, also habe ich hier plus 1/2 mal 1/2 ist 1/4, Wurzel 3 mal Wurzel 3 ist 3, also kommt 1 raus, fertig. Und so haben wir gezeigt, dass dieses Ding, was da oben steht auf der rechten Seite, als dritte Potenz 1 hat und dass das Quadrat davon das komplex konjugierte ist und die liegen so, wie sie in der Gaußschen Zahlenlinie liegen sollen. Also muss das Ding mit dem beiden von Omega sein. Das zeigt alles. Ich würde sagen, das ist was erklärlich. So macht es ja Spaß. Also die Mischung aus Rechnen und Argumentieren finde ich gut. Nur Rechnen, nein. Das AB. Jetzt kommt C.
Oh, was ist da los? Ach so, ja.
Alpha Stern ausrechnen, also Alpha komplex konjugieren. Und ja, dann folgt das alles. Was davon will ich jetzt machen?
Oh. Rechnen wir einfach los. Wir haben noch Zeit. Noch viel Zeit. Moment, ich brauche Kreide.
Alpha war doch A plus B Omega, genau. Und wir sollen Alpha Stern ausrechnen. Also machen wir A plus B Omega Stern.
Und dann möchte ich gerne erstmal benutzen. Ha, haben wir vorhin drüber gesprochen, wie schön.
Ich möchte benutzen, dass komplexe Kombinationen sich mit der Addition und Multiplikation verträgt. Ich schreibe mal, komplexe Kombination ist ein Homomorphismus.
Des Körpers C in sich selber.
In Wirklichkeit also mein Auto. Toll, dann können wir nämlich jetzt einfach das Sternchen da reinziehen. A ist eine ganze Zahl, der ist die komplexe Kombination sowas von egal. B auch. Dann steht da noch Omega Stern. Das ist das einzige Element, dem die komplexe Konjugation nicht egal ist. Und jetzt setze ich ein, was wir in B uns überlegt haben. Omega Stern ist nämlich nichts anderes als minus 1 minus Omega. Das war Teil B. Und dann steht da A plus B mal in Klammern minus 1 minus Omega. Und dann kommt raus, was wir behauptet haben, A minus B minus B Omega. Ich glaube, das steht da. Genau, das steht da. Und dann rechnen wir einfach weiter. Alpha mal Alpha Stern ist dann A plus B Omega mal, was wir gerade ausgerechnet haben. A minus B minus B Omega. Und jetzt geht's wieder los. Klammern ausrechnen. A Quadrat minus AB minus AB Omega plus AB Omega minus B Quadrat Omega minus B Quadrat Omega Quadrat. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Bisschen was löst sich da jetzt schon auf. Minus AB Omega plus AB Omega geht weg. Und dann habe ich da noch diese schönen Dinge. Minus B Quadrat Omega und minus B Quadrat Omega Quadrat. Moment, das riecht doch so, als könnte ich da irgendwas einsetzen. Ich denke kurz nach. Also erstmal lasse ich das weg. A Quadrat minus AB. Und jetzt habe ich hier doch stehen. Minus B Quadrat mal Omega plus, wegen dieses Vorzeichens hier vorne, Omega plus Omega Quadrat. Stimmt das? Mit dem Vorzeichen? Aber Omega plus Omega Quadrat, weiß ich doch, kenne ich doch. Das steht in B, das ist minus 1. Das heißt, da setze ich einfach B ein. Diese Klammern hier sind in Wirklichkeit nur minus 1 und dann wird aus dem Minus ein Plus und dann steht der A Quadrat minus AB plus B Quadrat. Das war improvisiert, aber es ist kurz. Ich finde es gut. Ich lasse es so. Achso, und das ist übrigens das, was wir bei N definiert hatten. Das kann ich nochmal dahin schreiben. Nein, das ist nicht vollständig. Denn das ist, glaube ich, das, was wir behaupten. Ja. Ja, schön. Dann haben wir schon die Hälfte geschafft. Nein, in Wirklichkeit ein bisschen mehr. Denn eins ist ja die Übungsaufgabe. Ja,
D schreibe ich nicht hin, ne? Ist doch klar. Wenn wir für das N einfach nur das Ding mit seinem Komplex Konjugierten multiplizieren, ist klar, dass sich das mit der Multiplikation verträgt.
Also D folgt aus C. Bei E möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel rechnen. Naja, sagen wir es so.
Der erste Teil des Arguments ist etwas, was wir schon kennen, nämlich, dass man zeigt, dass die Elemente, bei denen der Wert unter N1 ist, genau die Einheiten sind. Und das funktioniert in all diesen Ringen immer gleich. Deswegen würde ich, wenn Sie einverstanden sind, diesen Teil weglassen und nur mit Ihnen besprechen, warum, wenn man Wert 1 unter N hat, nur die 6 Möglichkeiten rauskommen, die da stehen. Das ist nämlich ganz nett, da machen wir so ein bisschen quadratische Ergänzung. Also nur das. Einwände? Jetzt ist der Moment, einen Daumen runter zu zeigen. Nö. Gut.
Damit wir gleich sehen, welche wir aufgelistet haben, schauen wir mal. So. Das haben wir alles schon gemacht. Wir sind bei E. Schreib mal, wie üblich. Also wie in anderen Ringen sehen wir N von Alpha 1 genau dann, wenn Alpha eine Einheit in R ist. Jetzt müssen wir also nur noch, naja, streng genommen müssen wir jetzt diese Leute nehmen und zeigen, dass bei denen unter N immer 1 rauskommt. Das geht aber durch Hingucken. Das heißt, wir brauchen jetzt nur die andere Richtung, dass wir sehen, dass es nicht nach mehr geht. Also los. Alpha haben wir schon. Also haben wir auch Notationen. Und jetzt setze ich ein, was n tut. Ich weiß jetzt also a Quadrat minus ab plus b Quadrat gleich 1. Und damit muss ich jetzt irgendwie klarkommen.
Ich muss jetzt rausfinden, was a und b sein können. Naja, und ich dachte mir, das sieht ja fast aus wie die logische Formel. Hier fehlt quasi eine Zeile davor. Wenn wir das kompensieren wollen, dann machen wir quadratische Ergänzung. Wer weiß nicht, was quadratische Ergänzung ist? Ah, okay, dann kann ich es kurz machen.
Dann schreibe ich nämlich einfach wie will ich es machen? Dann dachte ich, mache A minus 1/2 b zum Quadrat. Dann repariere ich nämlich, dass hier keine 2 steht. Aber dann mache ich einen Fehler, denn hier steht ja b Quadrat und hier habe ich nur ein Viertel b Quadrat. Also muss ich noch korrigieren mit einem plus 3 Viertel b Quadrat. So. Okay. Und jetzt habe ich eine Summe von 2 Quadraten im Körper der reellen Zahlen. Ne? Hier, das, was da steht, das ist vielleicht keine ganze Zahl, aber immer eine reelle Zahl. Und da steht ein Quadrat davon, das heißt, wir sind nicht negativ, plus nochmal, na gut, 3 Viertel mal ein Quadrat von einer ganzen Zahl. Also auf jeden Fall auch nicht negativ. Das ist das Einzige, was ich hier brauche. Nicht negativ, plus noch was nicht Negatives. Und es kommt 1 raus. Und dann kann ich sehen, was die Möglichkeiten sind. Da beide Summanden, naja, nicht negativ sind, aber irgendwie auch nicht so groß, denn die Summe soll ja 1 ergeben, da ergeben sich dann die Möglichkeiten. Ja,
fangen Sie doch mal an zu überlegen, was Sie für Möglichkeiten sehen. Ich finde auch interessant, wo Sie anfangen, was einzusetzen. Sie können ja aber sagen, was Sie machen. Und dann kann ich mal kurz sagen, wie ich das mache. Also wohin ich zuerst gucke und wo ich zuerst was einsetze. Ja, wo fangen Sie an?
Mit dem unkomplizierteren Term anfangen, das ist mit dem hinteren, mit dem 3 Viertel B-Quadrat.
Ja.
Da können wir jetzt sehen, sobald B im Betrag größer ist als 2, größer gleich 2, dann wird es zu groß.
Aha, genau. Das heißt, Sie konzentrieren sich auf diesen Teil. Sie wissen, dass b eine ganze Zahl ist und sobald b
betragsmäßig mindestens 2 ist, wird das schon so groß, dass das hier mit dem Nicht-Negativen nicht mehr ausgleichbar ist. Genau. Das heißt, für b haben wir jetzt nur welche Möglichkeiten?
0 und plus oder minus 1.
Genau, so heißt es auch. Ich habe auch zuerst auf diesen Teil geguckt. Das heißt, b kann nur eine dieser drei Zahlen sein, 0, 1 oder minus 1. Und dann kann man ja jeweils gucken, und dann ist das, was ich da an die letzte Zeile schreibe, ganz kurz und knackig. Denn wir gehen jetzt einfach den Fall weg. Übrigens machen wir das in der Vorlesung ganz oft. So was wie da, das haben wir später bei den Diophantischen Gleichungen auch ganz oft. Steht da irgendwas in die Gleichung und dann wissen wir, alles sind ganze Zahlen, das heißt, dann haben wir eine Einschränkung so und so und so und dann gehen wir die Fälle durch. Und die einzige Challenge ist, keinen Fall zu übersehen und sich nicht zu verrechnen. Also üben wir genau das. Ich fange an mit b gleich 0. Dann ist der zweite Term 0, das heißt, dann ist a minus a, das ist ja auch 0, dann ist einfach a Quadrat gleich 1. Einverstanden? Und a ist eine ganze Zahl, also jetzt 1 über minus 1 sein. Und zu welchen tatsächlichen Zahlen im Ring R führt das? Naja, wenn b 0 ist, dann habe ich ja nur diese erste Komponente a da stehen. Das heißt, das ist die komplette Zahl, 1 oder minus 1, und diese beiden Leute stehen hier. A. Schlechte Logistik. Okay, aber da unten steht es. 1 über minus 1. Ich schreibe das gleich auch nicht hin. Nächster Fall. Machen wir b gleich 1 als nächstes. Dann wird dieser zweite Term zu 3 Viertel. Das heißt, dann haben wir da stehen a minus 1/2 Quadrat plus 3 Viertel gleich 1. Das heißt, dieser Teil hier vorne muss 1 Viertel sein. Und was muss a sein, damit das minus 1/2 Quadrat 1 Viertel gibt? Na, dann muss wieder a gleich 1 sein. Aber diesmal ist b halt auch 1. Und deswegen kommt da raus 1 plus Omega, beziehungsweise das Negative von minus 1 minus Omega, weil wir gleich sehen werden, dass für b gleich minus 1 was Ähnliches passiert. Also hier haben wir dann a gleich 1. Ich gucke nochmal kurz. Kann es sein, dass a minus 1 ist? Ich würde sagen, nee. Denn dann haben wir hier minus 3 Viertel, nee, minus 3 halbe. Zum Quadrat ist wieder viel zu groß. Das heißt, hier kann a auch wirklich nur 1 sein. So, und dann haben wir noch den Fall b gleich minus 1. Dann passiert hinten dasselbe. Dann haben wir auch wieder hier hinten 3 Viertel stehen, aber diesmal steht vorne nicht a minus 1/2, sondern a plus 1/2. Glaube ich jedenfalls. Und damit jetzt hier vorne 1 Viertel rauskommt, muss a gleich 0 sein. Ach so, so kommen wir auf die anderen Fälle. Also in jedem Fall, egal was da rauskommt, wir kriegen halt immer eine Lösung und wir wissen, dass das Negative davon auch eine sein muss, weil ja beim Quadrieren dieser Vorfaktor minus 1 weggeht. Das heißt, beziehungsweise, ja, 1 ist für sich selber anders, minus 1 auch. A.
Ja, ungefähr. Wir kriegen bei dem b gleich 1 Fall, kriegen wir auch die Möglichkeit a gleich 0.
Ja.
Dann steht vorne halt minus 1/2 zum
Beispiel. Stimmt, ja genau. Ah, danke. Oder a gleich 0. Genau, und dann ist es hier wahrscheinlich so ähnlich. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, war, wie diese Einheitenpaare zusammengehören. Denn die sind zu sich selber anders, aber bei den anderen ist es nicht so. Und Omega Quadrat steht hier nicht. Jedenfalls nicht so, wie wir denken. Es steht hier als minus 1 minus Omega. Und genauso bei minus Omega, da ist es dann 1 plus Omega. Das heißt, wir haben hier vorne 2 zu sich selber inversen, multiplikativ, und dann 2 Pärchen von zueinander inversen. Und das war der Punkt, den ich gerade machen wollte. Und dann habe ich mich aber selber unterbrochen mit was anderem. Tut mir leid. Also nochmal, b gleich 0 haben wir erledigt, 2 Möglichkeiten. B gleich 1 haben wir erledigt, 2 Möglichkeiten. Und genauso b gleich minus 1, das sind dann die Möglichkeiten a gleich 0 oder a gleich minus 1. Ne? Das ist ja derselbe Fall. Das sind dann insgesamt 6 Fälle und die passen immer zu genau einer der Zahlen, die da oben stehen. Wie schreibe ich das also jetzt hier kurz hin? gleich 0 und dann schreibe ich einfach die Möglichkeiten hin, die sich dadurch ergeben. A ist 1, A minus 1, B gleich 1 und dann schreibe ich auch wieder die beiden Möglichkeiten für A hin. Und die Rechnung, die wir darauf bekommen sind, die speichern wir, das war eine Nebenrechnung, damit wir sicher sind, dass wir nichts übersehen, aber die muss nicht im eigentlichen Beweis stehen. Minus 1 und A, was haben wir gesagt, A ist dann 0 oder minus 1. Und da sieht man auch nochmal ganz schön, dass hier wirklich explizit alle Zahlen vorkommen. Zum Beispiel haben wir hier bei B gleich minus 1 und A gleich minus 1 explizit minus 1 minus Omega stehen. Oder in anderen Worten Omega Quadrat. Und dann bin ich fertig, denn F soll eine Übungsaufgabe sein.
Teil 1 bewiesen und ich kann ein bisschen wischen.
Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das merken wir uns. Achso, das lasse ich noch kurz stehen.
Ich improvisiere die ganze Zeit und deswegen schaltet sich mein Tablet immer in den Schlafmodus, weil es denkt, ich brauche es nicht mehr. Doch, ich brauche dich für den nächsten Satz. Ich habe es angekündigt und es kommt auch sofort.
Satz 3,
2. Ja, ist euklidisch. Und das geht jetzt fast genauso wie in dem entsprechenden Satz im Kapitel 2. Ein paar der Rechnungen sehen etwas anders aus, aber die Philosophie ist genau dieselbe. Und deswegen gucke ich jetzt mal, ob es mir vielleicht gelingt, das alles sehr kompakt hinzuschreiben und dann noch ein paar Sachen dazu zu sagen, aber eben nicht alle Rechnungen hier auszuxen, denn es ist wirklich nichts Neues, was da passiert. Es gibt, wenn man so argumentiert, wie wir das jetzt hier zum zweiten Mal machen, oder
vielleicht erinnern Sie sich an Algebra, da kann man es ja auch bei ZI und so. Also haben Sie inzwischen vielleicht auch schon fünfmal gesehen. Aber die Idee ist immer die gleiche. Wo man aufpassen muss, ist am Ende bei der Abschätzung, die man macht in dem Fall, wo der Rest nicht null ist, dieser sogenannte Rest. Das ist nämlich die Stelle, wo es auch bei nicht so freundlichen Ringen mal schief gehen kann und wo ein Ring euklidisch aussieht, es aber nicht ist. Das heißt, dass wir da natürlich einmal drauf gucken, aber den Teil davor kann ich, denke ich, mal abkürzen. Oh, und Sie müssen sich sonst einfach beschweren. Okay, ich abbilde das, was wir denken, nämlich die Einschränkung von n auf den Ring um 0. Und wir haben diese Eigenschaft Normfunktion 1, bei der wir schon wissen aus dem vorherigen Lemma, dass die gilt. Das Euler-Lemma 3.1d, also die Verträglichkeit mit der Multiplikation. Und für NF2 müssen wir durch irgendwas mit Rest teilen und dann eben alles machen, was wir da einfach machen. Und dann nehme ich jetzt Notation her und schreibe es etwas verkürzt hin. Für NF2 sein also, los geht's. Die Leute, das werde ich bereuen, aber ich gebe denen meinen Namen. Alpha ist A plus B Omega, Beta ist X plus Y Omega und das soll nicht 0 sein und alles natürlich aus Omega. Wir wissen, was wir suchen, das schreibe ich nicht nochmal hin und wir wissen auch, dass wir dann zeigen wollen, dass dieser sogenannte Rest 0 ist oder dass der Wert unter n echt kleiner ist als der von dem, durch das wir den Rest teilen wollen, nämlich Beta. Schreibe ich alles nicht an.
wir hier brauchen, ist mal wieder so ein Körper, in dem das lebt und wo wir multiplikative Inverse haben.
Der Trick ist ja mal der gleiche. Dieses Ding, was nicht null ist, hat in irgendeinem Körper, so wie wir ihn haben, ein multiplikatives Inverses und mit dem können wir dann anfangen und können hoffen, dass wir irgendwie Dinge durch ganze Zahlen approximieren können. Und das heißt, wir müssen jetzt komplexe Zahlen berechnen. C hat Beta ein Inverses bezüglich der Multiplikation. Ich schreibe ein multiplikatives Inverses. Wir wissen auch genau, wie das aussieht. Und jetzt gebe ich Alpha mal Beta hoch minus 1, von dem ich weiß, dass es existiert, einen Namen. Wir setzen jetzt nämlich U plus VI definiert. Das ist jetzt eine komplexe Zahl, bei der ich nicht weiß, wo real und imaginär Teil sind. Erstmal. Das ist jetzt Alpha mal Beta minus 1. Ich habe das davor nur hingeschrieben, um zu begründen, warum dieses Element existiert. Na, und jetzt gucken wir, wo real und imaginär Teil ungefähr sind und warum wir die so approximieren können. Da habe ich mir jetzt irgendwie ein paar Rechnungen hingeschrieben. Umschreiben von Omega oder umstellen nach I ergibt, dass man I in Form von, oder dass man I durch Omega ausdrücken kann. Und das brauche ich, damit ich hier dieses I, was hier steht, durch Omega ausdrücken kann und dann wieder reelle Zahlen kriege, bei denen ich sagen kann, ach so, die haben der Abstand höchstens ein Halb zu einer ganzen Zahl. Ich kann I schreiben als 2 Omega geteilt durch Wurzel 3. Dieses geteilt durch Wurzel 3 mache ich quasi im Körper der komplexen Zahlen, das ist definiert. Wurzel 1 durch Wurzel 3, genauso. Also ist dieses U plus VI, mit dem ich da angefangen habe, umgestellt und I eingesetzt. U plus V durch Wurzel 3 plus 2 mal V durch Wurzel 3 mal Omega. Habe ich nur eingesetzt, was ich da drüben für I stehen hatte. Jetzt steht das da in einer Form, als würde es quasi versuchen, im Ring R zu liegen. Und es klappt nur nicht, weil der Teil ohne Omega und der Teil mit Omega nicht die ganze Zahlen aussehen. Aber gucken wir mal, ob das vielleicht reelle Zahlen sind. Naja, U und V sind doch hier durch dieses Rechnen in C entstanden. Das sind ein real und Imaginärteil, das sind reelle Zahlen, alles klar. Das teile ich noch durch Wurzel 3, kein Problem. Hier mal 2 durch Wurzel 3, kein Problem. Das sind alles Rechnungen und Körper der reellen Zahlen. Das heißt, dieses Ding hier vorne ist eine reelle Zahl. Und dieses Ding auch. Und das heißt, da stelle ich mir zu den Zahlenstrahl vor, ich kann die wieder durch ganze Zahlen approximieren und mit Abstand höchstens ein Halb. Diese Rechnung war nur dazu da, zu sehen, dass das geht. Genau wie im vorherigen Satz, wo wir so argumentiert haben. Also ist das so, und wir finden, wie sollen die heißen? Ich nenne mal diesen Koeffizienten C. So, ich hoffe, das kann man lesen. Gibt es das schon? Nein, ne? Ich habe A, B, X, Y und V. C habe ich noch nicht. Also möchte ich diesen neuen Koeffizienten C nennen. Und diesen neuen Koeffizienten hier hinten möchte ich D nennen. Das heißt, ich habe U plus VI umgeschrieben als C plus D Omega. C und D sind reelle Zahlen. Und wir finden, wie habe ich die da genannt? C quer die nah genug dran sind. Mit der Eigenschaft C quer ist im Betrag höchstens ein halb und genauso die minus C quer. Und dann kommt das Übliche, bla bla bla. Da schreibe ich jetzt die Rechnung nur abgekürzt hin und die einzige Rechnung, die ich dann wirklich noch mache, ist die für die Abschätzung von n von dem Rest. Wenn wir also jetzt u definieren als c quer plus d quer Ollinger und mit r definiert als den Rest, den man halt kriegt, den schreibe ich jetzt auch einmal hin. Das ist nämlich unser ursprüngliches Beta mal, ja, das, was man bekommt, wenn man korrigiert mit c und d bzw. c quer und d quer. Das heißt, da steht c plus d Omega minus c plus d quer Omega. Und genau wie letztes Mal ist es so, dass man erstmal nicht sieht, warum r überhaupt aus dem richtigen Ring kommt, aber das ergibt sich aus der Rechnung, die ich jetzt nicht hinschreibe, weil es so ist wie immer. Das heißt, das lasse ich weg. Dann sehen wir Alpha gleich Q mal Beta plus R. Insbesondere ist R in Ring R. Und jetzt wird es noch einmal interessant für den Wert von dem kleinen r unter n. So. Ich nehme die Verträglichkeit mit dem Produkt, schreibe das alles hin. Wir wissen ja noch, was n macht. Erster Teil zum Quadrat minus erster mal zweiter plus zweiter zum Quadrat. Und ich muss mich die ganze Zeit beherrschen, um nicht realen Imaginärteil zu sagen, weil es das nicht ist. Und deswegen lasse ich jetzt am Anfang ein bisschen was weg. Also, das ist n von dem ersten, von Beta, mal n von dem zweiten Gedöns. Dann schreibe ich in Formeln hin, was das alles ist. Und setze ein, was wir in dem Lemma vorher gemacht haben. In dem Lemma haben wir ja gezeigt, dass man n von etwas ausrechnen kann, indem man das Ding mit seinem komplex konjugierten multipliziert. Und wir wissen, wie man komplex konjugierte von Elementen in der Schreibweise aus dem Ring R hinschreibt. Das ist nämlich dann das erste Ding minus das zweite minus das zweite mal Omega. Und all das rechne ich hier jetzt aus. Ich schreibe mal einen Zwischenschritt hin. Und lasse die Norm von Beta immer unverändert da vorne stehen. Ups. Moment. Gleich wieder da. Genau, hier kommt das, was ich gerade sagte mit dem Komplex konjugieren. Ups. C minus C quer. Komplex konjugiert. Ups, Omega. Gleich, jetzt rechne ich das alles aus. Verträglichkeit mit komplexer Konjugation, bla 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 bla. Und was passiert? Dann habe ich hier noch stehen n von Beta mal c minus c quer Quadrat minus c minus c quer mal d minus d quer plus d minus d quer Quadrat. Und wir schätzen alles ab. Ich behaupte, dass dieses Zeug hier sich, also das ist sehr klar, das wird höchstens ein Viertel, das wird auch höchstens ein Viertel. Hier ziehen wir was ab und im schlimmsten Fall ziehen wir halt was Negatives ab, nämlich dann auch was von der Größenordnung von ein Viertel. Das heißt, wenn ich hier stattdessen plus ein Viertel schreibe, mache ich es höchstens größer. Deswegen ist es kleiner gleich n von Beta mal ein Viertel. Das ist auf jeden Fall Schritt kleiner als n von Beta.
Was war also hier der Witz? Naja,
es einmal so umschreiben, dass man den üblichen Trick mit dem Abschätzen mit ganzen Zahlen machen kann. Und dann einmal gucken, dass mit dem Rest nichts komisches passiert. Das war's.
Und damit haben... Oh, das ist eine ziemliche Punktlandung. Ha. Dann kann ich jetzt gucken, was Sie vielleicht noch für Fragen haben. Und dann erzähle ich kurz, was im Rest des Kapitels passiert in 2 Wochen. War das nachvollziehbar, einfach weil wir es schon ein paar Mal gemacht haben? War es okay, dass ich ein bisschen was weggelassen habe? Gut, ich hätte wahrscheinlich noch mehr weglassen können. Sie sehen halbwegs zufrieden aus. Was für Fragen haben Sie? Gut, in 2 Wochen geht es weiter. Und zwar folgendermaßen. In 2 Wochen kommt noch ein technisches Dilemma. Dieses technische Dilemma dient dazu, dass wir noch besser Kongruenzrechnung machen können. Da haben wir vorhin am Ende von Kapitel 2 schon gesehen, in diesem Ring Z-Wurzel 3, wie man da Kongruenzrechnung machen kann. Als nächstes kommt dann Kongruenzrechnung in diesem Ring, im Ring der Eisensteinzahlen. Und dann kommt, und das wird nochmal ein kleines Highlight, Satz 3, 4, die Klassifikation der irreduziblen Elemente. Das wird toll, da freue ich mich schon drauf, weil es nochmal so wirklich schön algebraisches Denken ist und argumentieren mit der Ringstruktur. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir im Prinzip mit den Vorbereitungen fertig. So, also mit den Ringvorbereitungen. Und Sie werden das an Serie 2 sehen, dass ich da auch nochmal sehr schön mit so richtigen Ringen spielen lasse. Und dann geht es inhaltlich los. Dann kommt nämlich das Kapitel mit dem Legendre-Symbol bzw. der Verallgemeinerung Jacobi-Symbol. Und das führen wir nicht nur ein, weil es irgendwie lustig ist und weil es können, sondern auch, weil man den Jacobi, das Jacobi-Symbol in einem Ringzeichen später nehmen kann. Dankeschön, bis dann.